Ein gemütlicher Abend. Zwei sitzen an einem Tisch. Das Abendbrot ist schon abgedeckt, stehen nur noch so ein paar Reste. Und die beiden sind die Letzten am Tisch und sind Vater und Sohn. Und sie unterhalten sich über dies und das. Erwachsener Sohn. Und mitten in dem Gespräch, einfach so, kommen dem Vater Tränen. Guckt seinen Sohn an und ihm kommen Tränen. Und er wischt sie nicht ab. Und die beiden reden auch nie darüber. Aber beide wissen, dass das das tiefste Gefühl war von Nähe und Liebe, was sie einander so geben konnten. Heute geht es in der Überschrift um die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater. Mein Vater und ich, sagt Jesus. Einen kleinen Weg müssen wir aber noch dahin gehen. Ich habe 3 Sonntage angesetzt, um über einen Text zu sprechen. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 18 sind es. Ich lese heute nicht den ganzen Text, sondern erzähle den Anfang und den Schluss. Da lese ich dann viel. Wir müssen uns ein bisschen vorarbeiten, oder ich konnte mich nur so vorarbeiten. Der Anfang ist, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Es gab ein Fest, welches wird nicht gesagt, ein großes Fest, und er wollte mit dabei sein. Und dann kam es, wie auch immer er da hingekommen ist, dass Jesus sich irgendwo hin bewegt hat, da wo viele Menschen waren, die krank waren. Und mit einem von diesen Kranken kommt Jesus ins Gespräch. Und dieses Gespräch, was die beiden führen, das hat im wahren Wortsinn heilende Wirkung auf diesen Mann. Ein Mann, der seit Jahrzehnten krank ist, mit was auch immer, das wird nicht gesagt, wird gesund. Ein Wunder. Ein Grund zum Tanzen, ein Grund sich zu freuen, ein Grund um dankbar zu sein und ein Problem. Denn das ist der nächste Satz direkt nach dieser Heilungserzählung. Es war ein Sabbat, an dem Jesus diesen Menschen heilte. Und das durfte er nicht. Also ärztliche Praxen am Samstag haben geschlossen zu sein. Das gehört so. Egal, wie schlecht es dem geht. Und das war eine ganz, ganz klare Einrichtung. Das Einhalten dieser Ruhe an dem Feiertag, das war wichtiger als der Kranke. Das ist so selbstverständlich für die Menschen damals gewesen, wie es heute bei uns ist, dass man bei Rot nicht die Straße am Dürener Turm überquert, sondern anständig stehen bleibt und nicht mit seinem Fahrrad und dem Handy in der Hand darüber fährt, wie das vielleicht jemand mal macht. Und natürlich gab es damals wie heute, zu allen Zeiten und an allen Orten, Leute, die im Hintergrund und manchmal auch mit Kontrollen genau aufpassen, dass die Regeln eingehalten werden. Nun, niemand hatte wirklich mitgekriegt von dieser, ich sag mal, Religionspolizei, dass Jesus diesen Menschen geheilt hatte. Das Einzige, was sie mitbekommen haben, war, dass der Mann, der nun wieder gesund war, seine Schlafmatte, irgendeine Matte eben unterm Arm durch die Gegend schleppt, und die greifen sich ihn und sagen: Mein Freund, das geht so mal gar nicht, du kommst mal mit jetzt auf die Dienststelle, da gibt's eine Befragung, und bei der Befragung kommt aber raus, er hat keine Ahnung, wer ihn geheilt hat, und er hat nur gesagt, ja, der hat mir das gesagt, aber weiß es nicht so genau. Zwischenstück ist, die beiden, Jesus und dieser Mann, treffen sich wieder im Tempel, und es gibt ein Gespräch, und unter anderem kriegt dann eben der Geheilte mit, wer der ist, der ihm das Gute getan hat. Was er dann macht, er verpetzt Jesus. Und er geht zurück zu dieser Dienststelle und sagt, der war's, also der heißt Jesus und der hat das gemacht. Und die anderen, den haben wir schon mal gehört, ja. Es ist erschreckend, dass Menschen sich so verhalten. Klar, er hat sein Motiv gehabt, er selbst hat was übertreten und hat gedacht, ich entlaste mich einfach damit, dass ich jetzt das weitergebe. Die können mir nämlich ganz ordentlich ans Leder, und es könnte mir Schlimmeres passieren als die Krankheit, mit der ich so lange gelebt habe, wenn ich mich gegen die Offiziellen des Tempels da stelle. Also mache ich mich wieder lieb Kind bei denen. Der Mann petzt, die Religionsbehörde ist entsetzt, und der nächste Satz heißt: Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Und sie haben Erfolg mit ihrer Verfolgung. Sie finden Jesus, sie erwischen ihn, führen auch ihn, so in meinem Kopf, zu dieser Befragung, in die Dienststelle. Und sie setzen sich nicht zusammen und machen eine kleine philosophische Abhandlung darüber. Mein Sohn, weißt du nicht, wie gut es ist, auch den Feiertag Ruhe zu haben? Das wäre ungefähr so, wie wenn der Polizist, der mich erwischt hat beim Rot über die Ampel fahren, sagen würde, komm, mein Freund, wollen wir nicht einmal darüber nachdenken, wie schön es ist, sich an diese Regeln zu halten, welchen Vorbildcharakter du auch hast und so weiter. Nee, nichts davon, sondern ganz klar, einmal, da kommen die nicht drauf, das sowas zu machen. Wir müssen also annehmen, der diensthabende Beamte, ja, der lehnt sich ein bisschen zurück, rührt ein bisschen in seinem Kaffee und sagt, ist doch ein ganz klarer Fall, Paragraph 4 aus der Grundordnung 10G, eindeutiger Regelverstoß. Du bekommst eine Verwarnung. Die Höhe des Verwarngeldes setzen wir auf 55 Euro. Und wir geben dir noch einen Rat mit. Freundchen, wir haben dich jetzt in unserer Kartei. Also vorsichtig weitertreten. So, und jetzt kommen wir zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was Jesus antwortet. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Und auf einmal ist aus diesem Bagatelldelikt ein Kapitalverbrechen geworden. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass es eine Frechheit ist, so eine 1000 Jahre alte, gute Regel gebrochen zu haben. Jetzt geht es für alle Leute, die das hören, wirklich an das Allerheiligste. Jetzt geht es an die Erhabenheit Gottes. Was Jesus gemacht hat, indem er Gott, seinen Vater, so genannt hat und gesagt hat, im Grunde genommen, mein Vater und ich, wir sind so innig miteinander, dass wir eins sind, er hat Gott in den Staub der Straße heruntergeholt. Und das geht nicht. Gott ist oben im Himmel, ganz erhaben, im besten Fall noch im Tempel. Da ist er auch noch, manchmal. Aber doch nicht in unserem Straßendreck, im Alltäglichen. Und der Textabschnitt geht dementsprechend auch so zu Ende. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten. Denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, das hatten wir gerade, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Und damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Man kann das Kapitel 5 im Johannesevangelium noch weiterlesen, das empfehle ich sehr, denn Jesus lässt diese Leute einfach nicht mehr zu Wort kommen. Die Rede geht weiter, noch ziemlich, anderthalb Seiten in meiner Bibel sind es noch, und er erzählt immer mehr, im Grunde genommen reitet er sich immer weiter rein, was diesen Konflikt angeht, und er erzählt immer mehr von sich und dem Vater und von der Nähe dieser Beziehung, die die beiden haben, die so innig und so nah ist. Der Vater liebt den Sohn, kommt da. Und der Sohn kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Oder, und die Taten, die ich vollbringe, sagt Jesus, die sprechen für mich. Sie bestätigen, dass der Vater mich gesandt hat. Mein Vater und ich. Für die Menschen damals ist das der große Skandal und sie kämpfen gegen diesen Gedanken. Und sie wollen Jesus vernichten für das, dass er sich Gott so nah macht und dass er Gott so sehr in den Alltag reinholt, in dieses Chaos und in den Straßenstaub. Aber die Seite des Streites, der ja immer schlimmer wird im Laufe der Zeit, der ist für heute, für das, was wir jetzt wollen, was ich jetzt möchte, im Grunde genommen nur das Hintergrundrauschen dazu, was eigentlich das Besondere ist an dem, was Jesus sagt. Nämlich, dass er sagt, ich habe mit meinem Vater einen so engen Kontakt, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Kommt da Sehnsucht auf? Ein Herz und eine Seele sein mit Gott? Als ich da war, ist mir ein Ereignis eingefallen, das knapp 30 Jahre, das ist ungefähr, ich war im Zivildienst und ich wusste nicht, wo es weitergeht mit mir für das Leben. Und ich habe mit einem Menschen gesprochen und verrückt, der hat mich weitergeschickt zu einem anderen Menschen und hat gesagt, sprich mal mit dem. Dieser andere Mensch, ich war in Wuppertal im Zivildienst, lebte in der Nähe von Niebüll in Schleswig-Holstein. Und ich habe mich in den Zug gesetzt und bin bis nach Niebel, habe mein Fahrrad irgendwie dabei gehabt und bin in Niebel ausgestiegen, bin noch ein paar Kilometer bis zur Küste gefahren. Da wohnte dieser Mann mit seiner Frau und in so einem Fünfhäuserdorf, die auf diesen Hügeln, keine Ahnung mehr, wie die heißen. Gibt's einen Namen für, ne? Ist egal. Und der wohnte da und ich bin dahin und habe geklopft, ich hatte mich angemeldet und bin da rein und ich habe so Sehnsucht gehabt, Weisung, Wegweisung von Gott für den nächsten Lebensschritt. Und haben uns unterhalten. Und ich habe keine Ahnung mehr, was er mir gesagt hat. Ich glaube, das war im Inhalt auch nicht mehr wirklich dann wegweisend für mich. Aber es gab eine Formulierung, die er eigentlich nur im Nebensatz gebraucht hat, die mich Jahrzehnte begleitet und auch sehnsuchtsvoll ein bisschen leidend gemacht hat, die mich wirklich beschäftigt hat über die Jahrzehnte. Denn er hat diesen Satz gesagt, und dann bin ich mit meinem Gott am Strand spazieren gegangen. Und dann bin ich mit meinem Gott am Strand spazieren gegangen. Und ich habe gedacht, ich auch, ich will das. Ich will Gott so nah sein. Ich will mit Gott am Strand spazieren gehen. Ich will es in seinen Augen sehen, dass er mich liebt. So viel Nähe. Gott, mein Vater und ich, wir haben einen Spaziergang am Strand gemacht. Und in der Vollkommenheit dieser Formulierung, in der Quadratur oder wie auch immer man das sagen kann, sagt Jesus, mein Vater und ich, wir sind in allem eins. In Jesus ist Gott durch und durch, in jeder Zelle seines Daseins, in seinem ganzen Denken, in seinem Herzen. Jesus ist getränkt mit der Gegenwart Gottes. Getränkt, und hier kommt's, wir sind bei Pfingsten, getränkt mit dem Heiligen Geist. Jesus ist getränkt mit dem Heiligen Geist. Es ist so, als hätte Jesus gelebt als einer, der gebadet hat in der Gegenwart Gottes, der wie ein Schwamm ist, der, wenn er vollgesogen ist, einfach bis in die Fasern hinein nur noch Gottes Gegenwart hat. Das ist die Kraft Gottes, von der Jesus sagt, sie ist immer am Werk in mir und ich bin es auch. Ich bin immer in Gott. Das ist noch mehr als Nähe. Das ist ineinander. Vater und ich sind eins. Sehnsucht, nicht? Sehnsucht ist das eine, aber dann, es ist doch meilenweit weg von dem, was wir im Alltag leben und erleben. Diese Einheit Jesu mit dem Vater, die durch den Heiligen Geist geschenkt ist, wie kommen wir daran? Was hat das mit unserer Realität, unserem Leben zu tun? Ich glaube, alles. Heute ist Pfingsten. Heute ist Pfingsten und Markus hat es eben vorgelesen. Wir erinnern uns daran, dass der Geist Gottes nicht exklusiv nur für ganz bestimmte Menschen ist. Nicht nur für Propheten oder irgendwelche heiligen Menschen, die sich zurückgezogen haben. Und auch nicht nur allein für Jesus. Sondern Pfingsten heißt Jesus, Gott für alle. Durch den Heiligen Geist. Für jeden einzelnen Menschen. Das heißt auch für dich. In dir. Jesus ist nämlich auch der, der uns mit seinem Leben einfach nur gezeigt hat, wie das Leben aussehen kann, so nah in Verbindung zu sein, nein, so durchdrungen zu sein mit dem Geist Gottes. Und dann, Johannes 14 hat Markus vorgelesen, ich lasse euch nicht allein, wenn ich von euch gehe, sondern ich sorge dafür, dass das für euch auch passieren kann. Ich sorge für den Heiligen Geist für alle. Ich lasse euch nicht abgeschnitten vom Ursprung allen Lebens und von der Kraft, die das ganze Leben überhaupt aufrecht erhält. Der Heilige Geist wird euch erfüllen, wie ich erfüllt bin. Oder, wie ich es eben genannt habe, ihr könnt getränkt sein, durchdrungen sein mit der Gegenwart Gottes. Und wie geht das? Das ist eine Geheimlehre wieder mal, irgendwas Esoterisches für so ein paar ganz Besondere, nur für eine bestimmte Kirchenrichtung. Nein, ich möchte nochmal andersrum rangehen. Auch im Neuen Testament sagt jemand anders einmal diesen Satz. Wir leben in Gott. Wir leben in Gott. In Bibeldeutsch, Apostelgeschichte 17, in Gott leben, weben und sind wir. Paulus zitiert das. Aber in kurz und klar, wir leben in Gott. Was für eine Aussage ist das? Nimmt man diesen Satz ernst, dann bekommt das, was Jesus sagt und das, was wir sind, nochmal einen ganz anderen Twist. Du und ich, die Menschen um uns herum, die wir mögen, die wir nicht mögen, die Menschen dieser Stadt, die Menschen unseres Landes, unseres Kontinents. Diese ganze Erde ist durchdrungen, weil sie in Gott lebt. Weil sie in Gott lebt. Alles, so würde ich das sagen, lebt nur, weil es durchdrungen ist von der heiligen Gegenwart Gottes. Vom Heiligen Geist. Und Gottes Geist ist überall. Und Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er das nämlich formuliert für sich schon einmal und sagt, wisst ihr nicht, Jesus, Gott und ich, wir sind eins. Mein Vater und ich, wir sind untrennbar. Es geht gar nicht. Warum spüren wir das nicht? Warum ist das nicht an jedem Tag so ganz da? Ich kann die Antwort nur mal herantastend versuchen. Ich glaube, dass es möglich ist, diese Fülle Gottes in uns herauszutrocknen, zu quetschen. Und dass das Menschen immer wieder tun. Ich glaube, dass es möglich ist, wie in einem Vakuum, ein Raum, der eigentlich gefüllt ist mit Atem Gottes, mit Luft, mit der Gegenwart Gottes, dass man es heraussaugen kann, wie unter Unterdruck ein Vakuum herstellen kann. Aber das Ganze ist weder absolut, weil ohne Gott kann die Welt nicht existieren, noch ist es der Normalzustand. Denn eigentlich gehört dieser Raum gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Eigentlich gehören wir gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Das ist das Normalste der Welt, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht, nein, noch weiter. Und das ist mehr, als am Strand mit Gott spazieren zu gehen. Das ist mehr, als sich gegenüber zu sitzen und zu wissen, man liebt sich. Das ist der Satz, den du hören musst, der Vater und du. Ihr seid eins. Pfingsten ist der Moment, wo Gott unsere mühsam aufrecht erhaltene Gottesentleerung einfach mal perforiert. Und wo das Feuer, wie es Pfingsten ausgedrückt ist, oder wo der Atem Gottes, die Luft Gottes, der Geist Gottes einfach wieder so reindrückt in uns und sagt, hier gehöre ich hin. Ich gehöre in euch. Nun, zum Schluss komme ich und es bleibt die große Frage, unsere Lebensfrage wahrscheinlich. Warum gebe ich mich nicht einfach dem ganz hin? Warum gebe ich mich nicht einfach dem komplett hin? Dem, was das Normalste, was das Heilste der ganzen Welt ist, was den Vater und mich eins macht. Warum erlauben so viele Menschen dem Geist Gottes nicht, der Kraft, die die Welt zusammenhält und auch sie am Leben erhält, in ihnen zu wirken? Wo er das schon tut, sich ganz auszubreiten, alles zu durchtränken. Auch hier wieder, die Antwort ist nur ein Versuch. Traditionell wird gesagt, die Antwort liegt bei den Urmenschen sozusagen, bei Zweien, die es uns weitergereicht haben als Urschuld. Aber das greift zu kurz. Über die Jahrhunderte, die Jahrtausende gab es viele Antwortversuche. Und alle haben mal versucht zu erklären, warum das so ist. Aber es greift immer zu kurz und es ist nur ein bisschen. Und ich glaube, wir müssen uns heute einfach mal lösen. Nein, wir dürfen uns heute einfach mal lösen davon, dass man ja unbedingt die Ursache von etwas kennen muss, damit man die Lösung erreichen kann. Das Einzige, was ich heute möchte, und das ist mein letzter kleiner Gedanke, das Einzige, was ich heute möchte, ist, ich möchte, dass ihr euren Blick hebt für den Gott, in dem wir leben. Für den Gott, der in uns ist, der uns durchfluten will, wo wir keinen Hohlraum in uns mehr haben sollen. Für den Gott, der in uns so viel von sich geben möchte, dass wir übrigens, und hört gut zu, dass wir wie Jesus sagen können, der Vater und ich, wir sind eins. Amen.